Bei der Havarie in dem 130 Kilometer nördlich der ukrainischen Hauptstadt Kiew gelegenen Kernkraftwerk Tschernobyl sind 2 Menschen ums Leben gekommen. Wie der Ministerrat der UdSSR heute informierte, sind dringende Maßnahmen zur Beseitigung der Folgen der Havarie eingeleitet worden. Nach der derzeit vorliegenden Information ereignete sich die Havarie in einem der Räume des 4. Energieblocks. Dadurch wurde ein Teil des Reaktorgebäudes zerstört und der Reaktor selbst beschädigt, was zum Entweichen einer gewissen Menge radioaktiver Stoffe führte.
Wissenswerte. Ein Inforadio-Podcast.
Der Ostberliner Rundfunk meldete den Störfall am 29. April 1986. Vorher gab es schon Meldungen im Westen über eine Explosion im sowjetischen Kernkraftwerk Tschernobyl in der Ukraine an der Grenze zu Weißrussland am 26. April. Um 1.23 Uhr Ortszeit kommt es in Block 4 des Kraftwerks zu einer Kernschmelze. Die Explosionen schleudern radioaktive Stoffe über einen Kilometer hoch in die Atmosphäre. Ein Super-GAU, der größte anzunehmende Unfall, unkontrollierbar. In den folgenden Tagen ziehen radioaktive Wolken über Europa hinweg. Auch Deutschland ist betroffen. Thema in der neuen Ausgabe der Wissenswerte. Mein Gast, Dr. Martin Steiner, Leiter des Fachgebiets Radioökologie im Bundesamt für Strahlenschutz. Herr Steiner, Sie waren Physikstudent in München damals. Welche Erinnerungen haben Sie an jenen 26. April?
Die Ereignisse, die damals über die Bildschirme flatterten, trafen eigentlich Europa vollkommen unvorbereitet. Der Reaktorunfall von Tschernobyl war ein Ereignis, mit dem niemand wirklich rechnete. Auch in der Bundesrepublik gab es keinen Notfallplan, keine gesetzlichen Vorgaben für Grenzwerte, keine offiziellen Empfehlungen, welche Maßnahmen zu treffen sind. Es war sehr schwierig, sich rasch ein Bild von der radiologischen Lage zu verschaffen.
Herr Steiner, was genau passierte da um 1.23 Uhr im fernen Tschernobyl?
Also technisch gesehen kam es am 26. April 1986 zu einer durch Dampfblasenbildung induzierten promptkritischen Leistungsexkursion. Also vergessen Sie diesen technischen Ausdruck vielleicht am besten gleich wieder. Folge dieses Ereignisses war, dass Block 4 des Kernkraftwerks Tschernobyl explodierte und das Graphit im Reaktor in Brand geriet. Die Reaktorkatastrophe in Tschernobyl setzt über einen Zeitraum von etwa 10 Tagen große Mengen radioaktiver Stoffe in die Atmosphäre frei. Schwerflüchtige Radionuklide wie zum Beispiel Strontium-90, Plutonium oder Americium lagerten sich vor allem in der näheren Umgebung des Kernkraftwerks ab. Leichtflüchtige Radionuklide wie Jod-131 oder die Cäsium-Isotope Cäsium-137 und Cäsium-134 gelangten mit dem thermischen Auftrieb in große Höhen und wurden nicht nur in der näheren Umgebung des Reaktors, sondern über die Nordhalbkugel verbreitet.
Einen Tag später wurde dort die Stadt Pripyat evakuiert, auch Tschernobyl, danach die Bevölkerung im Umkreis von 30 Kilometern. Wir bleiben mal noch einen Augenblick dort vor Ort. Welche unmittelbaren Auswirkungen gab es dort in dieser Sperrzone?
Also die Informationslage war in den ersten Stunden und Tagen sowohl in Ost als auch in West sehr dürftig. Sie hatten es schon erwähnt, als Reaktion auf den Reaktorunfall von Tschernobyl wurde das Gebiet in einem Radius von 30 Kilometern rund um das Kernkraftwerk zum Schutz der Bevölkerung vor hoher Strahlung zur Sperrzone erklärt. Die Orte innerhalb der Sperrzone wurden evakuiert. Später wurde die Sperrzone anhand der Höhe der Kontamination räumlich angepasst. Sie müssen sich das so vorstellen, dass in Abhängigkeit vom Unfallablauf, den Windrichtungen und späteren Aufräumarbeiten, Dekontaminationsmaßnahmen, die Sperrzone sehr ungleichmäßig kontaminiert wurde. Es wurden in der Folgezeit über 240.000 Personen als Rettungskräfte und Aufräumarbeiter eingesetzt, die sogenannten Liquidatoren. 134 Werksangehörige und Feuerwehrleute wurden so hohen Strahlendosen ausgesetzt, dass sie ein akutes Strahlensyndrom erlitten und 28 Personen starben innerhalb weniger Tage oder Wochen nach dem Unfall. In der Bevölkerung gab es keine akuten Strahlenschäden. Im späteren Verlauf wurde aber beobachtet, dass die Bevölkerung von Belarus, der Ukraine und den 4 am stärksten betroffenen Regionen Russlands sehr hohe Schilddrüsenkrebserkrankungen zeigten. Also es wurden bis 2005 6.900 Schilddrüsenkrebserkrankungen bei Personen festgestellt, die zum Zeitpunkt des Unfalls Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren waren.
Herr Steiner, das ist sozusagen die menschliche Katastrophe. Lassen sich auch die Auswirkungen auf die Tiere und die Natur feststellen?
Natürlich lassen sich auch gravierende Auswirkungen auf die Tiere und die Natur feststellen. Es wurde ein Wald in der Nähe des Kernkraftwerks so stark Strahlung ausgesetzt, dass er abstarb, der sogenannte Rote Wald. Heute hat sich die Natur zum Teil wieder erholt. Ist die Frage, ob sich die Natur in der Sperrzone jetzt trotz der hohen radioaktiven Belastung komplett erholt hat, ist wissenschaftlich aber umstritten. Die Frage ist schlichtweg, welcher Stressor, welche Belastung für die Natur wichtiger ist, die teilweise extrem hohe Kontamination in der Sperrzone oder die Anwesenheit des Menschen für den Fall, dass die Sperrzone wieder genutzt werden würde.
Ende April, Anfang Mai 1986 trafen die radioaktiven Luftmassen des Reaktorunfalls von Tschernobyl in Deutschland ein. Wo und wie waren die da feststellbar? Es waren im Wesentlichen Süddeutschland.
Also die radioaktiven Luftmassen trafen in ganz Deutschland ein. Es war eine radioaktive Wolke, die über Deutschland zog. Und wie stark die verschiedenen Gebiete in Deutschland durch den Reaktorunfall von Tschernobyl betroffen wurden, das hing ganz entscheidend davon ab, ob es während des Durchzugs der radioaktiven Luftmassen regnete oder nicht. Sie können sich das so vorstellen, dass bei heftigen Regenfällen die radioaktiven Stoffe aus der Luft ähnlich ausgewaschen werden wie Staub.
Und welche Auswirkungen hatte das dann?
Hochbelastet wurden vor allem die Gebiete südlich der Donau und der Bayerische Wald, wo lokal bis zu 100.000 Becquerel des radioaktiven Cäsium-Isotops Cäsium-137 abgelagert wurden.
100.000 heißt wie viel mehr als normal?
Deutlich mehr als normal. Es wurde in der nördlichen Hemisphäre bereits als Folge der oberirdischen Kernwaffenversuche radioaktives Cäsium-137 abgelagert. Dann liegen die abgelagerten Werte in etwa im Bereich von einigen tausend Becquerel pro Quadratmeter. Wir reden jetzt von Werten von einigen hunderttausend Becquerel pro Quadratmeter.
In der DDR, Herr Steiner, wurde über den GAU erst Tage später und dann auch nur unvollständig berichtet. Es wurde abgewiegelt, was nicht sein darf, das nicht sein kann. Der große Bruder Sowjetunion macht keine Fehler und Atomkraft war per se gut. Sie hatten ja gesagt, das war insgesamt alles unvorbereitet im Westen wie im Osten. Das Amt für Strahlenschutz machte Messungen wie in der Bundesrepublik, die blieben aber geheim. Es gab mehr Gemüse, das der Westen nicht abgenommen hatte, aber ansonsten Stillschweigen. Wie stark, haben Sie da Erkenntnisse, war das Gebiet der DDR betroffen?
Das Gebiet der DDR war insgesamt weniger betroffen als der Süden des jetzigen Deutschlands, also das Gebiet südlich der Donau und der Bayerische Wald. Sie waren natürlich betroffen, also das will ich gar nicht in Frage stellen, durch Ablagerung von Cäsium-137 und auch dem Cäsium-Isotop C-734 und für die ersten Wochen spielte auch die Ablagerung von radioaktivem Jod-131 eine Rolle. Also Jod-131 gelangt über Weidebewuchs in die Milch oder kann, wenn die radioaktive Wolke durchzieht, mit der Atemluft in den Körper gelangen und wird dann in der Schilddrüse akkumuliert.
35 Jahre Reaktorkatastrophe von Tschernobyl ist Thema der Wissenswerte mit Martin Steiner vom Bundesamt für Strahlenschutz. Der GAU in Tschernobyl war ein Wendepunkt in der Bewertung der Kernkraft. Eine Zäsur heißt es. Inwiefern?
Also eine Zäsur war es zum einen, weil natürlich dieses Ereignis, wie ich schon sagte, Europa vollkommen unvorbereitet getroffen hat. Es war ein Ereignis, mit dem wirklich niemand rechnete. Also man hatte so die Vorstellung, dass Kernkraft zwar nicht hundertprozentig sicher sei, aber dass ein sehr hohes Maß an Sicherheit erreicht werden kann. Die Einstellung zur Kernkraft änderte sich, die politische Bewertung änderte sich und es wurden viele Maßnahmen getroffen, um für zukünftige Reaktorunfälle einfach besser vorbereitet zu sein. Also die heutige Situation ist mit der damaligen Situation nicht vergleichbar.
Also es gibt Notfallpläne zum Beispiel?
Es wurden eine ganze Reihe von Maßnahmen ergriffen. Es wurden zum einen die gesetzlichen Regelungen geschaffen, die überhaupt ein einheitliches Vorgehen des Bundes und der Bundesländer sicherstellen. Das BfS betreibt heute ein integriertes Mess- und Informationssystem, mit dem die Umweltradioaktivität im Bundesgebiet flächendeckend überwacht wird. Unter anderem betreibt das BfS etwa 1800 Messsonden in Deutschland, mit denen die sogenannte Ortsdosisleistung kontinuierlich überwacht wird. Es gibt ein Prognose- und Entscheidungshilfesystem, genannt RODOS, mit dem das Bundesamt für Strahlenschutz im Falle einer drohenden Freisetzung die Umweltkontamination und die daraus resultierende Strahlenexposition des Menschen zeitnah und flächendeckend abschätzen kann. Zeitnah ist wichtig, um relativ rasch Gegenmaßnahmen zu ergreifen, und flächendeckend ist natürlich wichtig, um ein möglichst vollständiges Bild von der radiologischen Lage zu bekommen. Es gibt mittlerweile einen Maßnahmenkatalog mit Maßnahmen zur Reduzierung der Strahlenbelastung des Menschen, und es gibt auch Notfalldosiswerte, die angeben, welche Schutzmaßnahmen in einem radiologischen Notfall ab welcher zu erwartenden Strahlenbelastung des Menschen ergriffen werden müssen.
Hoffen wir, dass all die nicht zum Einsatz kommen müssen. Gibt es eigentlich heute noch messbare Auswirkungen in der Natur hierzulande?
Also hierzulande gibt es relativ wenig Auswirkungen. Radioaktives Cäsium-137 ist das einzige Nuklid, das für die Strahlenbelastung des Menschen heute in Deutschland noch von Bedeutung ist. Es ist aufgrund seiner Halbwertszeit von rund 30 Jahren seit dem Reaktorunfall zu etwas mehr als der Hälfte zerfallen. Ich hatte schon gesagt, dass Deutschland von den Folgen des Reaktorunfalls von Tschernobyl sehr unterschiedlich betroffen wurde. Vor allem Gebiete südlich der Donau und der Bayerische Wald wurden stark belastet. Das heißt, wir haben jetzt noch in etwa die Hälfte des Radiocäsiums, das als Folge des Reaktorunfalls von Tschernobyl über Deutschland abgelagert wurde. Um es gleich vorwegzunehmen, wir haben überhaupt keine Probleme mehr mit Nahrungsmitteln aus landwirtschaftlicher Erzeugung. Dort messen wir Aktivitäten von nur wenigen Becquerel, Cäsium-137 pro Kilogramm. Bei Lebensmitteln aus dem Wald sieht es ein bisschen anders aus. Da kann eine gesunde Vorsicht angezeigt sein. Wir messen erhöhte Gehalte des Radionuklids Cäsium-137 in einigen Arten wildwachsender Speisepilze und Wildbret, da vor allem in Wildschweinen.
Und wie ist das mit Tschernobyl heute? Gibt es da noch Auswirkungen? Zum Teil sind ja Menschen wieder zurückgezogen, zum Teil erholte sich die Natur, sagten sie. Das Kraftwerk ist in einem riesen Betonsarkophag eingehaust sozusagen.
Also insgesamt sind die ukrainischen Behörden mit internationaler Unterstützung auf einem sehr guten Weg. Sie hatten es ja schon erwähnt, unmittelbar nach dem Reaktorunfall wurde noch 1986 eine Schutzhülle aus Stahl und Beton um Block 4 errichtet, der sogenannte Sarkophag. Ziel war es, die Freisetzung weiterer radioaktiver Stoffe möglichst weit zu reduzieren. Dieser Sarkophag war natürlich nur eine, ich sag mal, Notlösung, und 1997 verständigten sich die G7-Staaten, die EU und die Ukraine auf den sogenannten Shelter Implementation Plan, und im Rahmen dieses Planes wurde eine neue Schutzhülle, eine zweite größere Schutzhülle, der sogenannte New Safe Confinement, errichtet und über den bestehenden alten Sarkophag geschoben. Also diese neue Schutzhülle ist ein Riesenbauwerk. Es hat die äußere Form einer liegenden halben Tonne, ist ca. 110 Meter hoch, 165 Meter lang und besitzt eine Spannweite von ca. 260 Metern. Darüber hinaus wurde auch ein Trockenzwischenlager für abgebrannte Brennelemente errichtet. Und das Ziel ist, nach der Betriebsgenehmigung, die noch in diesem Jahr erwartet wird, über 20.000 Brennelemente aus dem Nasslager, dem jetzigen Nasslager, in doppelwandige Stahlcontainer zu verpacken und dann eben in diesem Trockenzwischenlager zwischenzulagern. Und im Anschluss an diese beiden Großprojekte, New Safe Confinement und Trockenzwischenlager, ist geplant, die instabilen Teile des alten Sarkophags abzubauen, das kernbrennstoffhaltige Material zu bergen und letztendlich sicher zu entsorgen.
Ich weiß, es ist eine schwierige Frage, aber wie lange muss diese neue Hülle halten und wie lange wird die Sonderzone noch Sonderzone bleiben, wo Menschen besser nicht leben sollten?
Also das sind zwei unterschiedliche Fragen. Also sowohl das Trockenzwischenlager als auch diese neue Schutzhülle, dieses New Safe Confinement sind für eine Betriebsdauer von 100 Jahren angelegt. Wie schnell sich die Situation in der Sperrzone um Tschernobyl ändert, hängt vor allem von den langlebigen Radionukliden ab. Cäsium-137 und Strontium-90 haben Halbwertszeiten von 30 bzw. 29 Jahren. Manche Plutonium-Isotope Halbwertszeiten von mehreren tausend Jahren. Das heißt, sie können nicht schnell erwarten, dass es in der Sperrzone zu einem ganz normalen Leben wieder kommen wird. Die Natur erholt sich, wir hatten schon darüber diskutiert, aber die Frage, ob jetzt dies ein Effekt ist, der auf die Abwesenheit des Menschen zurückzuführen ist, oder ob die Natur einfach mit der noch hohen Strahlenexposition unerwartet gut zurechtkommt, ist wissenschaftlich sehr umstritten. Also aus Sicht des Strahlenschutzes ist schlichtweg die Strahlenbelastung des Menschen entscheidend, die sich beim Aufenthalt in diesen Gebieten ergeben würde.
Danke an Dr. Martin Steiner, Radioökologe am Bundesamt für Strahlenschutz. Danke, Herr Steiner.
Ich bedanke mich.
Wissenswerte. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.